Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics. Einem weiteren Podcast der oberen Kuh, Thorsten.
Mit was?
Und meiner Wenigkeit Björn. Der oberen Kuh, Thorsten. Erklär mir mal bitte, wie man auf die Idee kommt, seinen Comicverlag Topkau zu nennen.
Ach so, oh Gott. Also den schlimmen Karlauer, die Verbindung hätte ich jetzt überhaupt nicht herstellen können.
Du hast dich mit dem Material nicht ausreichend auseinandergesetzt.
Doch, das schon, aber ich bin ja gar nicht so ein Topkau-Leser auch, deswegen hatte ich das jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber man kann doch sicher nachlesen, wie die drauf gekommen sind, ihren Verlag
Topkau zu nennen. Ich habe keinen Schimmer.
Ja, man kann aber wahrscheinlich, wenn man wollte. Wenn man ein gut vorbereiteter Podcast wäre, dann wüsste man das. Aber ich wusste ja nicht, dass du mit diesem miesen Karlauer um die Ecke kommst. Wir reden über Cyberforce von Topkau.
Von Topkau.
Von Mark Silvestri.
Erst aus den Homage-Studios und dann von Topkau, genau.
Und es ist kein Wildstorm-Special, aber wieso machen wir eigentlich dasselbe, was wir im Wildstorm-Special machen, nur mit Cyberforce, was gar kein Wildstorm-Titel ist, weshalb es auch kein Wildstorm-Special ist? Erklär es unseren Hörern.
Wir werden in unserer Wildstorm-Serie unweigerlich zu der Stelle kommen, wo wir das Cyberforce-Wildcats-Crossover-Killer-Instinct lesen, um nicht zu sagen, wir kommen da in 2 Wochen zu.
Ja.
Und als Einstieg darauf war es sinnvoll, die vorhergehenden 4 Ausgaben und die dazugehörige 0, also insgesamt 5, von Cyberforce zu lesen, damit man den Background so ein bisschen drin hat.
Damit wir den Background drin haben.
Ja, ja, und auch unsere Zuhörer, damit wir dann bei Killer Instinct gleich in die Vollen gehen können und nicht erst noch Cyberforce erklären müssen.
Ja, sehr gut. Haben wir wieder alles richtig gemacht. Jetzt hätte man natürlich darüber diskutieren können, ob man daraus trotzdem Wildstorm Special macht, aber es ist jetzt einfach eine normale Ausgabe, damit wir nicht Wildstorm Special an einen Nicht-Wildstorm-Titel dranhängen müssen.
So sieht's aus. Erschienen ist das Werk, Heft Nummer 1, im Oktober 1992. Das Heft Nummer 2 kam dann schon im März 1993. Also auch da, wir können uns nur wiederholen, bei Image gehörte das so, dass man lange Pausen hatte. Wobei Mark Silvestri sich nicht ganz dran gehalten hat, weil er dann tatsächlich einen 2-Monats-Rhythmus eingeschlagen hatte und die 3 und die 4 im Mai und Juli hinterhergelegt hat.
Was man aber auch sieht, aber ich greife vor.
Und die Nummer 0 kommt dann anschließend im September 1993. Das Ganze ist für alle die, die es anschließend trotzdem noch lesen wollen, vor 1,5 Jahren in der Complete Cyberforce Collection, ein Hardcover zum 30. Jubiläum des Verlags, nachgedruckt worden. Das ist so die beste Möglichkeit, da dran zu kommen.
Gab es eine deutsche Veröffentlichung?
Ach so, natürlich. Es gab eine deutsche Veröffentlichung beim alten Splitter Verlag. Punkt.
Genau.
Gemacht wurde das Ganze von Imagefounder Mark Silvestri, der sich in guter Image-Manier jemanden dazugeholt hat, der mit Comics sonst eher nichts zu tun hat, nämlich seinen Bruder Erik. Und Erik Silvestri hat Cyberforce dann als Co-Creator und Scripter bis August 95 begleitet, hat dann noch eine Ripclaw-Mini geschrieben und ist dann wieder verschwunden aus der Comicwelt. Ansonsten sehen wir weitere alte Gesichter wieder. Wir haben Joe Chido für Colors, wir haben Mike Heisler fürs Lettering, Trevor Scott, der Teile von der Nummer 3 inkt, den wir bei Stormwatch schon hatten. Dann haben wir Scott Williams, der die Nummer 4 geinkt hat, den wir zusammen mit Chido und Silvestri bereits in unserem Wildstorm-Intro besprochen hatten, in der Wildstorm Nummer 0 sozusagen. Auf die werden wir also heute nicht weiter eingehen und auf deren Werdegang. Es bleiben ein weiterer Inker der Nummer 3, Dan Panosian, und den Herren, der die Nummer 0 co-geplottet, geskriptet und gezeichnet hat, Walter Simonson. Und du möchtest gleich noch was zu John Workman sagen, der das gelettert hat.
Mache ich dann, wenn wir zur 0 kommen, oder?
Ja, genau. Wenn wir jetzt erst die Miniserie besprechen, nur ganz kurz was zu Dan Panosian, der die Nummer 3 geinkt hat. Ein Inker, der sich hauptsächlich bei Marvel und DC bewegt hat, Anfang der 90er, hat Backup-Stories in Captain America geinkt, eine relativ lange Zeit, hat bei DC Green Lantern Mosaic geinkt, Uncanny X-Men hat er was geinkt, unter anderem auch mal Jim Lee inken dürfen.
Halt, Jim Lee durfte mal von Dan Panosian geinkt werden,
ja, so rum. Wenn du meinst. Und hat sich dann so ein bisschen bei Image durch die Studios geinkt, hat Prophet die Nummer 1 geinkt, die Nummer 0 geskriptet und gepenselt und geinkt, hat Spawn 2 Hefte geinkt, Stormwatch 2 Hefte geinkt, Union, Warblade, Wetworks und noch die Wildstorm Ausrufezeichen-Serie. Also einmal so quer durch, aber nie irgendwo lange geblieben. Hat sich dann nochmal bei DC etwas länger bei Detective Comics betätigt. Und ansonsten halt so wirklich quer durch die Welt viel Covers auch gemacht und in den letzten Jahren so ein bisschen bei Boom gelandet. Hat da In Unkindness of Ravens gemacht, geschrieben, nicht gezeichnet. Und jetzt zuletzt Alice Ever After und Alice Never After, wo er die Story geschrieben hat und sich das Artwork mit Giorgio Spalletta geteilt hat. Ist, wie der Name schon sagt, so eine Alice in Wunderland-Story. Ja, möchtest du zu Dan Penoja noch was sagen?
Jetzt entsteht natürlich der Eindruck, der wäre ja vorwiegend Inker, war er auch damals, ist aber jetzt ein sogar sehr, sehr gut. Also ich meine, die meisten Inker können ja zeichnen, das ist ja einfach so. Oder wenn die nicht zeichnen können, taugen sie auch nichts als Inker. Aber in letzter Zeit hat er sich unter anderem ja auch als Autor, aber vor allen Dingen auch als Zeichner hervorgetan. Er ist ja wirklich ein hervorragender Zeichner. Ich mag seinen Stil sehr gerne. Wenn man jetzt die alten Sachen sieht, ja, die sind da noch ein bisschen krude. Aber mittlerweile, wie gesagt, er arbeitet noch viel als Zeichner, macht viel seine eigenen Sachen und der ist schon richtig, richtig gut. Also ich würde ihn mittlerweile eher in die Schublade der Zeichner stecken als der Inker, obwohl er jetzt extrem viel geinkt hat früher. Mhm. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, gar nicht mehr als Inker, außer für seine eigenen Sachen dann tätig.
Kommen wir zur Story. Wie sehr wollen wir ins Detail gehen oder andersrum gefragt, wie viel hast du behalten?
Ja, vielleicht erzählst du es wieder besser, weil das ist wieder eine dieser Stories, wo ich nach hinten raus so ein bisschen den Anschluss verloren habe, obwohl ich es natürlich zu Ende gelesen habe, klar. Wie viel habe ich behalten? Cyberforce ist eine Gruppe von kybernetisch verbesserten Söldnern, die ihrem ursprünglichen Auftraggeber und Hersteller, wenn man so will, entflohen sind und in den Untergrund gegangen sind, um dann ihre alten Herren quasi von dort zu bekämpfen als jetzt Kämpfer für das Gute, während das vorher eher so Söldner waren, die auch mal von den fiesen Burschen angeheuert worden sind.
Von Drogendealern zum Beispiel.
Ja, das ist so, fasst es so ungefähr zusammen, oder?
Das ist das Grundsetup, ja.
Das ist der Pitch quasi von Cyberforce.
Genau. Was wir aber in der Miniserie eigentlich als Story bekommen, ist eine Geschichte um eine Vereinigung für Mutantenrechte, die unter der Führung einer Dame, die sich Mother May Eye nennt, im Prinzip auf einen Aufstand vorbereitet.
Ist das Mother May Eye, nicht Mother May One? Ich hätte immer gedacht, das wäre One. Aber egal. Im Zweifelsfall hast du recht.
Das kann doch Mother May One sein. Das ist aber trotzdem I. Schwierig.
Ja, okay.
Das kann eine römische Eins sein, tatsächlich.
Ich hatte das so interpretiert, aber deine Interpretation macht genauso viel Sinn. Ja.
Gut. Auf jeden Fall bereitet die sich mit ihren Mutanten heimlich auf eine Art Aufstand vor. Und Stryker von Cyberforce wird im Prinzip undercover geschickt, um danach dem Rechten zu sehen, das Schlimmste zu verhindern. Und diese Mother May Eye oder Mother May One, wer weiß es, arbeitet auch mit Cyberdata zusammen. Und da geht im Prinzip das ganze Chaos schon los. Weil die Motivation von Mother May Eye für diese Zusammenarbeit nicht so wirklich klar wird. Auf der einen Seite macht sie den Eindruck oder gibt sie vor, dass Mutanten ihr halt wichtig sind und ihre Rechte. Und auf der anderen Seite, als es dann darum ging, warum sie mit Cyberdata zusammenarbeitet, sagt sie, glaube ich, Cyberdata brauchte die Mutanten und ich brauchte das Geld. Dann streiten die noch, oder eigentlich streiten sie nicht wirklich, aber arbeiten auch gegeneinander. Und da wird es halt sehr, sehr, sehr wirr, fand ich.
Ja, das ist so nach hinten raus. Nach hinten raus wird es sehr wirr.
Genau.
Es hilft nicht, dass dann noch quasi eine Parallelstory, die damit verwoben ist, um eines der Cyberforce-Mitglieder oder zukünftigen Cyberforce-Mitglieder geht. Velocity,
ja.
So ein Speedsterin, ein Speedster-Charakter, die da von Cyberdata flieht, von Cyberforce gerettet wird, dann aber irgendwie auch von Mother May One Eye dann wieder zurückgeholt wird und ja, irgendwie versucht Eric Silvestri das Ganze da irgendwie so zusammenzubasteln zu einer Story und irgendwie kommt das nie so richtig zusammen.
Wobei der Einstieg im ersten Heft eigentlich ganz gut funktioniert. Man beginnt also mit Velocity, die auf der Flucht ist und führt die eine Hälfte des Teams dann dadurch ein, dass ihr halt geholfen wird. Und die zweite Hälfte des Teams wird dadurch eingeführt, dass man einen Anschlag auf einen Senator, glaube ich, der auch Mutant ist, verhindert und Cyberforce halt zu der Sicherheitstruppe gehört, die halt diesen Politiker beschützen sollen.
Genau.
Das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Hat mir auch ganz gut gefallen.
Genau, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein Bilderbuch-Einstieg, ein hervorragender Einstieg für ein Teambook, also für einen Teamcomic, Superhelden-Comic. Ich war regelrecht begeistert, weil ich noch nicht wusste, was noch kommt. Aber ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja vielleicht die beste Team-Story aus dieser frühen Image-Zeit. Das ist wirklich hervorragend, werden die ganzen Figuren eingeführt, was ja gerne mal das Hauptproblem ist von diesen Teams, dass man sich irgendwie nicht allen Charakteren irgendwie widmen kann. Wie bei Wildcats werden dann gerne mal so irgendwie welche noch in so einem Trainingsraum zusammengelumpt, damit du halt noch irgendwie mitbekommst, dass die auch noch gibt. Ja. Und das wird hier komplett vermieden. Also die erste Ausgabe ist, das muss man einfach so sagen, ist richtig gut.
An der Stelle vielleicht ganz kurz aufs Team eingegangen, denn es wäre unfair, weil wir bei Wildcats ja darüber gesprochen haben, wie sehr das Ganze nach X-Men ja. aussieht, wenn wir das hier nicht auch erwähnen würden. Ja. Wir haben also zum einen Ripclaw, der im Prinzip der Wolverine ist, der hat also Klauen und heißt auch Robert Bearclaw.
Er hat Claws und rippt damit die Leute auseinander.
Der Name ist Programm, ganz klar. Wir haben Heatwave, der ganz eindeutig der Cyclops des Teams ist. Wir haben Psyblade, ja. die vom Namen her schon wie Psylocke klingt. Wir haben Impact, der im Prinzip eine Copy von Colossus ist, mehr oder weniger. Und Striker, zugegebenermaßen mit den drei Armen gibt's, oder vier Armen insgesamt, drei Arme auf einer Seite. Ein bisschen ungleichgewichtig, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber für den gibt's jetzt so direkt natürlich optisch kein Gegenstück, aber eigentlich ist er auch so der Cable-Typ.
Und zack, sofort der interessanteste Charakter.
Weil das Cable ist?
Nein, weil es für ihn keine direkte Entsprechung gibt. Nee, weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber es ist, finde ich, so der interessanteste Charakter.
Er wird auch deutlich hervorgehoben, muss man auch so sagen.
Ja.
Ähnlich wie das bei Grifter bei den Wildcats auch ist. Und dann haben wir halt Velocity, die als Speedsterin unterwegs ist. Speedster gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt bei den X-Men noch nicht. Aber so vom Charaktertyp ist das so, ich sag mal so Jubilee, Shadowcat, so diese,
ja.
dieses unschuldige Mädchen, das jetzt halt irgendwie dazukommt und dann auch von Ripclaw, also dem Wolverine, dann quasi unter die Fittiche genommen wird.
Genau, es ist so diese Wolverine-Jubilee-Dynamik. Die ist auch 16, oder was heißt auch, ich glaube Jubilee ist eigentlich jünger, aber ist halt nicht volljährig, hat dann den Gruffy-Killer-Typen dann, der wird ihr zur Seite gestellt. Ja, das ist schon, also dagegen ist Wildcats originell.
Und auf der Gegenseite haben wir da natürlich auch relativ schnell relativ viele Charaktere. Da haben wir zum einen Ballistic, die unheimlich toll mit Waffen umgehen kann und deswegen heißt die auch Ballistic. Wir haben des Weiteren Killjoy, die auch recht prägnant eingeführt wird.
Zum Glück ist die keine von den Guten, ja, wenn die Killjoy
genau.
heißt.
Und dann haben wir halt einen Haufen, ich will nicht sagen Kanonenfutter, weil die halt auch recht prägnant sind und auch wiederkehrend sind. Buzzcut, Megawatt und Psychotron. Von den Namen her auch nicht das Originellste.
Du bist doch sicher, dass es keine Transformers sind.
lass uns weiterlesen, vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht. Das sind halt so die beiden Teams, zum einen Cyberforce, zum anderen Cyberdata. Bei Cyberdata die sogenannten Shocks, Special Hazardous Operations Cyborgs, wo halt Cyberforce auch mal drin war in dieser Einheit, dann aber befreit wurde, da kommen wir dann in der Nummer 0 dazu, wie das passiert ist. Dann haben wir die Urban Coalition for Mutant Rights mit Mother May I und einer komischen Kreatur, die Warbug heißt. Dazu kommen noch andere Charaktere bei Cyberdata, die obere Führungsetage. Aber ist schon mal ein Arsch voll Charaktere, würde ich mal fast sagen.
Für vier Hefte definitiv zu viele Charaktere. Und die, wir sind noch nicht fertig.
Genau.
Es kommen noch mehr, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, wenn oder jetzt gerne drauf, wenn wir darauf zu sprechen kommen, wo es dann wirklich problematisch wird. Also wir haben jetzt das erste Heft gelobt und ich muss auch sagen, das zweite Heft, das besteht zwar hauptsächlich aus einem großen Fight, funktioniert aber als das auch noch okayisch. Mhm. Und dann nach hinten raus im zweiten Heft oder so zwei Drittel passiert Folgendes. So, jetzt darfst du.
Plötzlich, muss man fast sagen, plötzlich werden uns drei weitere Charaktere eingeführt. Nämlich Splitzkrieg.
Uns werden die eingeführt?
Ja.
Ich hoffe doch nicht.
Mit Gewalt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, nachdem der Fight vorbei ist, werden relativ schnell weitere Charaktere eingeführt, weil wir noch nicht genug hatten. Nämlich Splitzkrieg, ein zweiköpfiges Monstrum, das, wie der Name schon suggeriert, deutschen Ursprungs ist.
Der ist nicht nur zweiköpfig, der ist irgendwie so der so zweikörperig auch.
Aber trotzdem hängen die irgendwie zusammen. Hat er vier Arme, vier Beine? Nee.
Weiß ich nicht. Es ist sehr absurd. Es ist eine Figur, wie sie nur ein Auto entwerfen kann eigentlich.
Das nicht zeichnen muss. Aber Silvestri ja. wusste doch, was er da tut, sollte man meinen.
Ja, zu Silvestri kommen wir gleich. Aber es ist ein unglückliches Design. Es funktioniert nicht.
Das Ding heißt Splitzkrieg, weil das Wort Blitzkrieg ja ein tolles Wort ist. Und da jetzt zwei Figuren in einer sind und deswegen Split und deswegen Splitscreen.
Das ist so dumm. Das ist so dumm.
Dann haben wir noch Wildfire, damit es nicht so langweilig aussieht, mit zwei Y geschrieben und ein Charakter namens Slam. Und warum sind die plötzlich in meinem Cyberforce-Comic? Weil die nämlich von Cyberdata angeheuert wurden, irgendwo einzubrechen und Disketten mit einem Virus zu stehlen.
Da muss ich direkt mal einhaken. Wurden die angeheuert?
Ja.
Es wirkt so zufällig. Wird das nachher nochmal klar? Und ich habe es wieder vergessen.
Die wurden angeheuert und man hat Mutanten angeheuert, damit man es Mutanten hinter in die Schuhe schieben kann.
Ah, okay. Ja, ja, stimmt.
Und diese drei Charaktere stehlen also diese Diskette, bauen dann einen Unfall, fahren nämlich in den Wagen rein mit dem Velocity und ein kleiner Junge, der eigentlich ein Roboter ist und der Timmy heißt.
Der auch zu Cyberforce gehört. Also das muss man dann wissen. Die Welt ist ein verdammtes Dorf.
Die sind einkaufen und diese Diebe fahren in dieses Auto rein und beschließen dann bei der Gelegenheit, ach, dann können wir auch das Mädchen und diesen Jungen hier einfach mal mit kidnappen. Sacken die beiden also ein, werden dann auch obendrein noch von Cyberdata, von den Shocks, überfallen, die ja eigentlich diese Diebe angeheuert hatten, aber jetzt diesen Überfall weiß ich auch nicht so ganz. Und wollen genau, halt diese Disketten. Das
war das, wo ich so irritiert war.
Jetzt hat aber der Junge, der ein Roboter ist, diese Disketten verspeist. Und deswegen nimmt jetzt Cyberdata, Velocity und diesen Jungen mit. Die Diebe zucken mit den Schultern und sagen, ach Gott, dann fahren wir eben nach Hause.
Ja.
Haben aber bei dem Unfall den Wagen gewechselt und sind nämlich jetzt eigentlich mit dem Wagen von Velocity und Timmy unterwegs. Weswegen Cyberforce dann aufgrund des Signals oder wie auch immer wissen, wo eigentlich jetzt die beiden sein müssten. Und fallen dann über diese Diebe her, weil sie ja auf der Suche nach Velocity und Timmy sind. In der Garage, in der dann der erste Kampf stattfindet, ist dann zufällig auch noch Pit, also ein Charakter, der noch irgendwo ganz woanders herkommt. Danach kommen dann die Shocks auch nochmal dazu, die nämlich den Wagen mit einem Sprengsatz präpariert haben. Dann gibt es nochmal einen großen Fight mit den Shocks und Pit kämpft dann auf der Seite von Cyberforce. Dann gibt es so einen Martha-Moment, wie ich das gerne nenne, wo nämlich Ripclaw und Pit feststellen, dass sie beide nach einem Jungen namens Timmy suchen. Und das schweißt die Leute ja zusammen, wie wir wissen, wenn man nach Leuten sucht oder Leute kennt, die einen identischen Namen haben. Dann ist der Fight plötzlich zu Ende. Und Wildfire sagt irgendwas wie, ist ja schön, dass ihr jetzt hier irgendwie alle gekämpft habt, aber jetzt verpisst euch mal. Und dann werden die irgendwie aus der Garage rausgeschmissen und gehen dann. Und diese ganze Sequenz
ist komplett bescheuert.
Dient eigentlich keinem Zweck, bis auf, dass die Shocks jetzt Velocity und Timmy in ihrer Gewalt haben. Das hätte man aber wesentlich einfacher und wesentlich kürzer haben können.
Ja, kürzer und vor allen Dingen sinnvoller. Ich meine, das muss man sich ja mal aus der Zunge vergehen lassen. Das spielt nicht hier, wo ich wohne, in dem Ort, sondern das spielt in New York. Und die Typen, diese Mutanten, die angeheuert worden sind, um die Disketten zu stehlen, fahren bei der Rückfahrt von diesem Diebstahl in das Auto von Velocity zufällig rein und kidnappen dann Velocity zufällig, die halt gesucht wird von den Leuten, die sie angeheuert haben. Das ist so ein Schwachsinn.
Zufälle gibt's.
Ja, unglaublich. Und dann, also um das Ganze noch schlimmer zu machen, hat man sich wie damals jeder bei Image gedacht, boah, Pitt ist ja so ein visuell mega geiler Charakter, den will ich auch haben. Der soll einen Gastauftritt haben. Also hat man da einen Gastauftritt reingeballert, der vorne und hinten keinen Sinn gibt. Das ist so geil. Die kommen nach Hause, wie du eben gesagt hast, nach ihrem Unfall mit dem Fahrzeug von Velocity und dem Timmy. Und da liegt ihr einfach in so einer Hängematte oder was, Pit? Und der eine Typ von diesen Söldnern sagt einfach, ach ja, das ist übrigens Pit hier, der wusste nicht, wo er hin sollte, der pennt hier.
Ja.
Damit wurde er komplett eingeführt. Und das einzig Gute, was dabei rauskommt, ist das Cover, was echt cool ist von dem Comic, wo Ripclaw gegen Pit kämpft. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist alles. Also das ist eh nur eine vierteilige Miniserie, in der viel zu viel reingepackt worden ist. Wie ihr schon merkt, viel zu viele Figuren. Und dann auch noch ein viel zu komplizierter Handlungsstrang, der, glaube ich, Eric Silvestri selbst zu kompliziert war, weswegen er ständig den Faden verliert. Und da mussten die dann noch diesen Gastauftritt reinquetschen.
Im Prinzip ein ganzes Heft auf diesen Diebstahl.
Genau. Es ist so mit das übelste Symptom von diesem 90er-Jahre-Image-Comic-Klischee. Früher wurde immer gesagt, ah, das ist alles scheiße und das, die konnten ja alle nicht schreiben und das ist furchtbar. Und das trifft hier völlig zu. Und das wäre ja alles irgendwie noch zu verschmerzen und mit einem Schulterzucken abzutun, wenn es nicht so super angefangen hätte. Also die Kurve geht echt rapide nach unten. Und dazu kommt, dass diese Söldner vom Design her alle scheiße sind. Also Splitskrieg habe ich ja gerade schon gesagt und dann ist ja noch dieser Strong-Guy-Typ, den kriegst du überhaupt nicht zu fassen. Der ist die ganze Zeit so irgendwie gezeichnet, dass du überhaupt gar nicht raffst, wie der aussehen soll.
Der ist auch viel zu klein. Oder was heißt viel zu klein?
Ja, und der wirkt halt gar nicht. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Anvil, der später genau in diesem Strike Force.
Der sieht aus wie Black Anvil, nur ein bisschen weniger markant.
Genau, es gibt nachher so einen Spin-off, Codename Strike Force. Mhm. Das geht dann um Striker und dann noch die Charakter, die er so um sich schart als Söldner. Und da gibt es genau einen Charakter, der Black Anvil heißt und der ist so wie dieser Charakter, nur besser und der ist schlechter einfach. Das ist schlecht.
Ja.
Ja, und dann im Heft 4 versuchen sie das alles noch irgendwie so zusammenzuführen, dass das noch irgendwie alles irgendwie Sinn gibt, was Mother May I da macht und was mit den Mutanten ist und mit dem Hausbrauprojekt und mit dem Riot und mit Striker Undercover und mit der entführten Velocity und das funktioniert halt irgendwie gar nicht.
Spoilern wir jetzt auch nicht, wie das funktioniert, das sollen die Leute dann selber lesen. Nee.
Genau, das könnt ihr dann selber lesen. Es ist enttäuschend nach dem extrem starken Start und dem, wie gesagt, okayen zweiten Heft und dann machen sie irgendwie die Sau rein. Und was ist die Moral von der Geschichte? Heuer niemanden an, nur weil er dein Bruder ist.
Ja.
Aber wir haben ja noch Mark Silvestri. Ich werde ja nicht müde zu betonen, obwohl ich großer Eric Larson-Fan bin und mir der Stil von Eric Larson mehr liegt, dass der größte Könner von den Image Boys, die damals weggegangen sind von Marvel und DC, definitiv Mark Silvestri ist. Mark Silvestri zeichnet die alle in Grund und Boden, jeden einzelnen von denen. Der kann mehr als die alle zusammen.
Ist er nicht auch der Dienstälteste, glaube ich sogar?
Das kann sein. Dazu ist er noch der Größte und der Bestaussehendste. Also der hat direkt alles abbekommen. Und das erste Heft ist auch großartig. Das sieht einfach total super aus. Das ist halt, wie man sich diese Superhelden-Comics zu der Zeit nicht besser vorstellen kann.
Und auch nicht besser wünschen kann, kann man schon fast sagen.
Genau, das ist einfach perfekt. Das sieht so super aus und ich bin stilistisch gar nicht mal so ein Fan von dieser Art zu zeichnen. Aber das ist halt einfach total gut. Das Storytelling ist super, die Charakter sehen super aus. Das ist alles richtig gut und es hilft natürlich auch, dass es nicht so wordy ist. Also es ist nicht so viel Text drin. Wie gesagt, der Aufbau ist total super und da kann das Artwork auch wirken und atmen. Mhm. Und ich hatte es ja am Anfang leicht angekündigt, dass es nachher leider, obwohl es Silvestri ist, auch sehr wahrscheinlich darunter, Silvestri ist halt sehr langsam, ein bisschen darunter leidet, dass er dann versucht, eine Deadline zu halten, plus, dass die Story nicht atmen kann und er super viel unterbringen muss auf den Seiten, weil halt einfach viel zu viel da drin ist. Ja. Plus, dass noch alles mit Text zugekleistert wurde, wo ich echt gedacht habe, das hat man ja damals gerne gemacht. Also das Problem hat auch Stormwatch und andere Titel.
Genau, dass man während des Fights immer noch irgendwo einen klugen Spruch auf den Lippen hat, genau, der völlig überflüssig ist eigentlich. Wir reden jetzt hier nicht über Spider-Man, ne? Wir reden ja über einfach irgendwie dumme Sprüche wie, haha, habt ihr doch gesagt, ich krieg dich.
Ja, und im ersten Heft ist diese Balance perfekt.
Ja.
Und das wird immer mieser, bis es halt im letzten Heft halt einem echt schon irgendwie das Artwork auch versaut. Selbst wenn es mal richtig scheiße ist, es halt nie. Wir reden von Mark Silvestri, aber wenn du siehst, was er machen kann, wenn er die Zeit und das Skript hat im ersten Heft und dann nach hinten raus. Also es ist alles, vor allen Dingen, wir reden, weißt du, bei Stormwatch habe ich gesagt, ja komm, das ist halt irgendwie, wussten sie nicht, was sie machen sollten. Aber hier, das ist, das Potenzial ist da und dann wird der Ball so gedroppt halt.
Ist es dadurch jetzt schlechter als Stormwatch oder besser noch?
Das ist schwer zu sagen. Das ist extrem schwer zu sagen. Also wenn ich es direkt vergleichen müsste, ich kann ja dieser zweiten Hälfte, die wir besprochen haben bei Stormwatch, die Backlash-Story mit den Aliens und seiner Freundin, der kann ich ja wirklich was abgewinnen, die mag ich ja sehr. Es ist halt keine Stormwatch-Story, du merkst halt so, die wüssten nicht, was sie machen sollen mit Stormwatch, konzentrieren wir uns auf Backlash und die finde ich gut und hier gibt es halt keinen Payoff, keinen vernünftigen, das fängt halt gut an, aber es ist halt bloß der Anfang. Mhm. Du hast halt eigentlich dann, als Story hast du nachher gar nichts. Und das ist halt ein bisschen schade. Wo ich übrigens noch, wo wir gerade beim Artbook sind, noch darauf hinaus will, ist, im Gegensatz zum Beispiel zu vergleichbaren Teams wie Youngblood oder Wildcats, finde ich die Designs zwar prinzipiell gelungen, aber dadurch, dass das alles so Cyber-Figuren sind, vielleicht bis auf Velocity,
und Ripclaw,
aber die alle so, genau, und Ripclaw, die alle so Cable-artige Parts haben, so Metallarme, Beine, Kostüme, ist das ein bisschen langweilig. Also Silvestri versucht das Beste rauszumachen, aber es ist alles ein bisschen sehr einheitlich. Auf die Spitze getrieben wird es nachher noch bei Wetworks, da ist es noch schlimmer. Ja. Da kannst du die Figur nicht auseinanderhalten, aber hier finde ich es, Also Sylvester macht das Beste raus. Du kannst die Figuren auch jederzeit auseinanderhalten. Das ist halt für ein Superhelden-Team ein bisschen langweilig. Mhm. Und weil du gerade sagtest, ist es jetzt besser oder schlechter, und ich habe gesagt, du kriegst keine runde Story. Wo du eine runde Story bekommst, jetzt keine hervorragende Story, aber eine halbwegs runde Story ist in der Null.
Richtig. Da hat sich ja auch zumindest am Skript und zumindest auf dem Papier am Co-Plot, du hattest in unserem Vorgespräch in Frage gestellt, wie viel Co-Plot der da wohl wirklich machen durfte, neben den beiden Silvestris. Nichtsdestotrotz, da hat sich Walter Simonson verewigt. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass Mark Silvestri großer Fan von Walter Simonson gewesen ist und wohl ihn lange, lange bearbeitet hat, dass er mal was mit ihm zusammen machen möchte. Und das ist jetzt das, was die beiden mal zusammen gemacht haben. Sie werden später, glaube ich, nochmal Weapon Zero zusammen machen. Da hat Silvestri auch seine Finger drin gehabt. Aber das ist jetzt halt Cyberforce 0. Walter Simonson, den meisten bekannt durch seine beiden Runs bei Thor, 77, 78 und dann vornehmlich den großen Run 83 bis 87, wo er unter anderem Beta Ray Bill erfunden hat und Thor in eine Kröte
wandelt. Ein Frosch, genau.
Hat dann unter anderem auch Battlestar Galactica gemacht und Star Wars Comics gemacht, mit seiner Frau Louise X-Factor gemacht, hat relativ lange Fantastic Four gemacht, zum Skript von Frank Miller Robocop vs. Terminator gezeichnet und zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass er sowohl mal nur Skripte macht, mal nur Pencils, mal beides, mitunter auch in derselben Serie abwechselnd, hat neueren Datums bei IDW was Eigenes publiziert namens Ragnarök.
Das ist übrigens ziemlich cool, das ist auch eine Thor-Story.
Der Name ja schon sagt Ragnarök.
Ja, genau, jeder kann ja Thor machen, nur halt nicht Marvels Thor, aber Thor ist eine Sagenfigur, die kannst du halt benutzen und er hat dann halt eine andere Thor-Story gemacht.
Ja. Und den Gamern unter uns vielleicht noch ein Begriff. Von 2008 bis 2010 gab es bei Wildstorm eine Comicserie namens World of Warcraft. Die hat er auch geschrieben.
Genau, die habe ich auch gelesen. Ja, was soll man sagen? Walt Simonson, absolute Legende. Unter anderem natürlich auch wegen dem Thor-Run und wegen X-Force. So ein Typ vom alten Schlag. Und man merkt halt immer wieder bei Image, also man kann ja vielleicht auch viel Schlechtes sagen über die Image-Boys, aber sie wissen, auf wessen Schultern sie stehen und holen dann auch gerne die Leute rein. Die haben Kirby Arbeit gegeben, als Kirby nichts wert war und als er Jack the Hack hieß und alle gedacht haben, was zeichnet der denn für einen kruden Scheiß? Larsen hat Herb Trimpe noch wieder geholt für ein Cover und Silvestri hat hier Walt Simonson geholt, von dem Larsen auch ein großer Fan ist und wahrscheinlich alle, also durch die Bank, wahrscheinlich jeder einzelne Image-Founder ein großer Fan ist. Da bin ich fest von überzeugt.
So, und dann hat gelettert in der Nummer 0 jemand namens John Workman.
Genau, wo wir gerade von Legenden sprechen.
Es kommt nicht von ungefähr, der hat auch mit Walt Simonson eine Menge zusammengearbeitet, vorher schon. Den Thor-Run zum Beispiel hat er komplett gelettert, auch dieses Robocop vs. Terminator hat er gelettert. Hat auch mit Simpson zusammen Simpsons eigene Serie Star Slammers bei Malibu damals gemacht. Und hat sich ansonsten unter anderem mit Fantastic Four, Doom Patrol, Incredible Hulk, Spider-Girl, zwischenzeitlich auch mal bei Savage Dragon und dergleichen mit Lettering seinen Lebensunterhalt verdient.
Wie gesagt, Workman auch eine absolute Legende. Ja, keine Ahnung, schlechten Tag, sehr viele Aufträge gehabt, das Ganze noch dazwischen geschoben. Oder woran es auch immer gelegen haben mag, aber das sieht nicht gut aus, das Lettering hier in der Null. Das reißt es ein bisschen runter. Das ist unsauber und sehr wonky. Also manchmal zu viel Platz in den Balloons und schräg und keine Ahnung. Also mir ist es aufgefallen, dass es nicht besonders gut war und ich habe gedacht, wer hat das denn verbrochen? Und es war John Workman. Naja, wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber ab vom Lettering ist das eine ganz brauchbare Ausgabe geworden eigentlich. Über Walt Simonson muss man jetzt nicht reden. Der Typ ist super. Die Frage ist, ob er hier der Richtige ist für sowas.
Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt die Miniserie gesehen hat, gezeichnet von Silvestri und danach zu Walt Simonson kommt, ist das ja schon irgendwo so gefühlt, ich sag mal einen Schritt zurück, zu einem älteren Stil, wie will man das nennen? Ist halt ganz was anderes.
Es ist ein ganz klassischer Stil. Ich sage nicht gerne, das Artwork passt nicht dazu, aber das beißt sich natürlich auch ein bisschen mit diesem hypermodernen technischen Look, den Cyberforce hat.
Ja.
Also ist solide gemacht, kann man sich gut ansehen, ist jetzt nicht das, was man erwartet, wenn man ein Image-Comic aus dieser Zeit von den Image-Foundern aufschlägt, sagen wir mal so.
Das sieht man sogar am Cover schon. muss man mal so sagen.
Also es könnte natürlich auch, weil ich jetzt gerade sage, das, was man erwartet, wenn man so einen Image-Comic aufschlägt, es könnte natürlich auch viel schlimmer sein. Es sind ja absolut krude Sachen veröffentlicht worden zu der Zeit und zeitweise gerade in Rob Liefelds Studio. Es wurde ja jeder beschäftigt, der einen Stift halten konnte. Also das ist nicht schlecht, das ist gut. Das ist sogar sehr gut, aber es ist vielleicht nicht das, es ist kein 90er-Jahres-Stil und es ist nicht die beste Wahl für diese Art Comic, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Aber kann man gut lesen. Es funktioniert vor allen Dingen auch inhaltlich. Ich war erst ein bisschen, dachte ich so, ah, ist schon wieder so eine krude Story, aber wenn man dann mal genau hinguckt, ist es eigentlich gerade für eine Null ganz gut aufgebaut.
Ja, es geht in der Story im Prinzip darum, dass Stryker jemand anderem erzählt, wie Cyberforce überhaupt dazu gekommen ist, nicht mehr für Cyberdata zu arbeiten, wie man quasi befreit wurde von deren, ja, Gedankenkontrolle.
Und warum auch, ja.
Wir erfahren also, dass Cyberdata den Schocks, so Chips ins Gehirn einbaut, um die besser kontrollieren zu können, um die aggressiver zu machen. Und es gibt dann halt eine Begebenheit, die dazu führt, dass das bei Stryker dann ausgebaut wird. Und das pflanzt sich dann halt sofort und dadurch werden halt viele dieser Schocks dann befreit, die sich dann von Cyberdata lossagen können dadurch und dann sich halt als Cyberforce zusammentun.
Unter anderem mit dem klassischen Stormwatch-Team und mit Hilfe des klassischen Stormwatch-Teams.
Richtig, Stormwatch taucht auf. Jetzt sagen wir das klassische Stormwatch-Team, das wir ja noch gar nicht gehabt haben in der Form. Das kommt ja erst noch.
Aber klassisch in dem Sinne, dass es das Team ist, wo etabliert wurde, dass das existierte, bevor das aktuelle Stormwatch-Team existiert.
Ja, wir haben es ja in der Null, glaube ich, ganz kurz gesehen, stimmt, ja.
Dazu kommt, dass Warblade vorkommt.
Richtig, aus Wildcats.
Was du gar nicht genug loben kannst, dass sie daran gedacht haben.
Ja, ich fand super, dass sie daran gedacht haben, jetzt haben wir eine Null und wir kommen auf einen Crossover zu. Und in dem Crossover erzählen wir eine Geschichte. Und es wäre ja super, wenn wir das in der Null berücksichtigen würden, dass diese Geschichte kommt. Und haben jetzt hier also als Cyberdata-Shock nicht nur die üblichen Cyberforce-Charaktere, sondern auch Warblade von Wildcats. Und außerdem einen Charakter namens Misery eingeführt, der in dem Crossover dann auch nochmal ganz wichtig wird. Das fand ich sehr schön.
Genau, also es ist eigentlich fast eher eine Null für diesen Crossover oder die fortlaufende Cyberforce-Serie.
Das setzt zumindest irgendwo auch einen leichten Grundstein. Ja, man muss die Null nicht unbedingt gelesen haben dafür, weil das in der Crossover-Story so auch ganz gut rauskommt. Aber es hilft mir halt, wenn ich sehe, die Leute haben einen Plan gehabt und wussten da an der Stelle auch schon, dass da was passiert und haben das entsprechend berücksichtigt.
Jetzt ist es natürlich leider die Story so stark verzahnt mit der Cyberforce-Story insgesamt. Das heißt, es ist, wie gesagt, eine typische Null, in der dann gesagt wird, ach ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Dass, obwohl das jetzt runder ist als die Miniserie selber, es ja keinen Sinn macht, das nur zu lesen irgendwie.
Ja.
Also dafür hängt es dann doch zu sehr mit dem ganzen Cyberforce-Kram zusammen.
Das war generell bei den Nullen so, oder? Hast du Nullen, wo du sagen würdest, die lese ich ohne die Serie vorher gelesen zu haben? Das hat ja einen Grund, dass das in der Regel, dass es Null ist, dass man
nicht
so nachträglich davor schiebt.
Genau, also nein, das ist immer so. Das war jetzt auch kein Vorwurf daran, das war halt nur der Gedanke zu sagen, ja, keine Ahnung, die Miniserie kannst du dir eigentlich klemmen, aber lies die Null, weil das bringt es dann auch nicht.
Nee, man sollte dann schon den Mut haben und es sich komplett antun.
Oder man hört nach zwei Heften auf und stellt sich einfach vor, es wäre besser weitergegangen.
Ja, ob es besser weitergeht, werden wir dann beantworten können in 2 Wochen.
Ja.
Vielleicht dann mit dem Kaufen einfach noch warten und 2 Wochen dann wieder zuhören und dann entscheiden.
Wollen wir der Vollständigkeit halber noch, weil ich sie extra dafür diesen Podcast gelesen habe, möchte ich auch drüber sprechen. Die gefühlten, nicht gezählten 3 Seiten aus Image 0 zum Thema Cyberforce abhandeln?
Es sind tatsächlich 4, weil eine ganze Seite ja Stryker ist.
Also, oh ja, okay. Das Artwork ist super. Es sind allerdings eine Reihe Pin-Ups, wenn man so will, die einfach nur die Operation von Stryker zeigen. Ja. Wie Stryker gebaut wurde mit seinen 3 Armen.
Der spannende Teil ist, da gibt es in den Letterpages auch noch eine Diskussion drüber, ob Stryker eigentlich mit seinen 4 Armen geboren wurde oder ob Cyberdata ihm diese zusätzlichen Arme dran gebaut hat.
Mhm.
Und die offizielle Antwort ist, dass er tatsächlich mit 4 Armen geboren wurde, aber dann diese Arme auf der einen Seite, also er hat auf einer Seite 3 Arme, auf der anderen Seite 1 Arm, diese 3 Arme auf der einen Seite dann abgenommen wurden und durch Cyberarme ersetzt wurden.
Mhm, okay.
Also er ist ein Mutant, hat eigentlich 4 Arme, aber von den 4 Armen sind halt jetzt dann 3 Arme Cyberarme und in diese Sockel, so nennen wir es mal, die schon bestanden wurden, dann Cyberarme eingebaut.
Genau, das ist ja auch noch das Ding, diese Cyberforce-Charakter sind im Prinzip alles Mutanten, die dann nochmal durch irgendwelche Eingriffe, Cyber-Sachen verstärkt worden sind. Was natürlich nicht hilft, das Ganze von den X-Men abzusetzen. Ja. Es ist so schon von den Figuren her sehr nah dran und dann geht es auch noch um Mutanten. Die übrigens dann, und da kommt man an das Limit dieses Shared Universes von Image, das am Anfang ja noch gerne versucht wurde und später dann nicht mehr so präsent war, das spielt ja in den anderen Serien keine Rolle. Also es gibt natürlich auch sehr viele als irgendwelche Superschurken geborene Figuren in Savage Dragon, die heißen da einfach Freaks. Und die sind dann auch meistens so durch irgendwelche Unfälle mutiert. Aber dieses klassische Mutantenthema spielt ja, glaube ich, woanders keine Rolle.
War halt durch die X-Men eigentlich auch schon besetzt.
Ja, eben. Und da, jetzt wird es bei Cyberforce aber noch irgendwie reingebracht. Und dann auch noch, also es reicht ja nicht, dass da einfach Leute als Mutanten geboren werden und dann irgendwie von Cyberdata missbraucht werden für ihre Shocktroops. Es ist ja sogar noch so, dass es da so eine ganze Bürgerrechtsbewegung gibt, also wie bei den X-Men auch. Es eine Mutanten-Terrorgruppe gibt und Mutanten-Ghettos, wenn du so willst. Und das spielt halt woanders halt in den anderen Serien gar keine Rolle. Mhm. Und da scheint es ein großes Politikum zu sein, mitten in New York. Also wie gesagt, da kommt das so ein bisschen ans Limit. Dieses gemeinsame Superhelden-Universum.
Ja.
Das war jetzt dabei am auffälligsten. Das fällt bei den anderen nicht so auf, bei den anderen Sachen. Aber hier fand ich es jetzt sehr auffällig. Haben wir noch was?
Ja, vielleicht am Ende noch. In der Nummer 4 gibt es am Ende Codename Strike Force als Preview. Also ein Team von Striker, das dann mit dem gerade kurz angesprochenen Black Anvil und ein paar anderen Charakteren aufgebaut ist. Und da würde ich ja fast mal hoffen, dass wir da auch nochmal Zeit zu finden, dass wir uns das auch nochmal anschauen, weil da habe ich auch gute Erinnerungen dran.
Ich auch. Die mochte ich immer sehr, die Serie. Ja.
Und dieser Podcast ist ja dazu da, um gute Erinnerungen zu zerstören. Dann sollten wir davor nicht Halt machen.
Also es ist gar nicht so lange her, wo ich das nochmal gelesen habe. Also es ist nicht irgendwie 30 Jahre her, wo es rauskam oder so. Fand ich jetzt nicht so furchtbar.
Gut, dann hätten wir es auch für Cyberforce und machen dann an genau der Stelle, wo wir jetzt aufgehört haben, in 2 Wochen weiter und lesen Killer Instinct. Oder besprechen Killer Instinct, lesen wir es vorher.
Diesmal als Wildstorm Special dann.
Genau, weil er dann Wildcats mit dazu gehört.
Ah, dann danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.